Ich bin.
Ich bin.
Ich bin.
Ich bin.
Ich bin.
Geliebt.
Begabt.
Neu.
Adoptiert.
Gehört.
Belohnt.
Betroffen.
Freigesprochen.
Gerettet.
Wertvoll.
Ich bin in Jesus.
Ich bin Jesus.
Ich bin in Jesus.
Ich bin in Jesus.
Ich bin in Jesus.
Ich bin in Jesus.
Wer bist du?
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Egal hier, ob du in Walle dabei bist oder ob ihr in Hesel zum ersten Mal online so unseren Gottesdienst übertragt oder vielleicht bist du an einem der Endgeräte und guckst uns zu. Sehr schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich auch, dass das ein Stück Präsenz, Gottesdienst, dass es ein Stück normaler wird. Einfach als Information, ab nächsten Sonntag sind wir wieder auch im Viertel mit einem Präsenzgottesdienst. Ich hätte beinahe gesagt online, nee, das sind wir dann nicht, sondern wir sind dann vor Ort und das ist sehr schön. Ich bin gespannt, wie sich diese vorsichtigen Schritte weiterentwickeln. In der kommenden Woche gibt es ja normalerweise eigentlich unseren Feierabend. Wenn du erst in der letzten Zeit zur Christusgemeinde dazugestoßen bist. Und ich vergesse das immer wieder, dass wir so feierabendmäßig fast eine anderthalbjährige Pause gehabt haben. Deshalb erkläre ich kurz, was das bedeutet. Nämlich an jedem ersten Mittwoch im Monat fallen alle kleinen Gruppen aus, normalerweise ohne Corona. Und wir treffen uns hier, um gemeinsam um 19 Uhr zu essen und dann um 20 Uhr einen Gottesdienst, einen Feierabend zu haben, in dem wir gemeinsam Abendmahl feiern, in dem wir singen. Es gibt einen kurzen Impuls und wir beten füreinander. So ein richtiger Gemeinschaftsabend füreinander, wo wir Jesus feiern. Diese Woche oder die kommende Woche wird es wieder einen Online-Feierabend geben. Und ich weiß, es ist nicht das Gleiche wie sonst, aber ich hoffe, es ist ein Moment, wo du mit deiner kleinen Gruppe nach Möglichkeiten suchst, irgendwie zusammen zu sein. Vielleicht, dass ihr zusammen dieses Video bei Zoom anguckt oder welche Möglichkeiten ihr auch immer findet, um zusammen zu sein. Ab Dienstag wird das online sein und dann könnt ihr das zusammen angucken. Und vielleicht so auch ein Stück Gemeinschaft in Gemeinde feiern. Ich würde gerne mit uns im Epheserbrief anfangen oder weitermachen, aber bevor ich das tue, würde ich gerne nochmal mit uns beten. Und wenn das geht, steht doch gerne mit mir zum Gebet auf. Vater, ich danke dir für dein gutes Wort und dass es uns hilft, besser zu verstehen, wer du bist, wie du dir das Leben vorgestellt hast und dass du uns durch dein Wort leitest und hilfst und Kraft schenkst und mutig machst, Schritte zu gehen. Ich bitte dich darum, dass das heute durch dein Wort passiert und dass du meine Worte gebrauchst, um uns deutlich zu machen, was deine Absicht ist. Rede du jetzt bitte durch mich. Amen. Setz dich gerne. Ich habe das am Dienstag schon in einem Seminar erzählt, das wir hier in der Gemeinde online gehabt haben, dass Katrin und ich am Anfang in der Woche uns ein neues Spülbecken für unsere Küche gegönnt haben. Das alte ist tatsächlich nach vielen Jahren kaputt gegangen und deshalb waren wir ein bisschen unter Druck. Ich war mir schon bewusst, wie oft man das Spülbecken in der Küche benutzt, aber da gab es dann auf einmal doch einen klaren Druck, das auszutauschen. Das Spülbecken haben wir geliefert bekommen, auch den Wasserhahn und das, was alles so dazugehört. Und dann denkt man ja am Anfang, einfach jetzt loslegen und machen und das Ding rauskriegen und Neues rein. Aber die erste Zeit haben wir einfach damit verbracht, zu denken, nichts zu tun, zu überlegen, zu planen. Was machen wir jetzt? Wie passt das alles zusammen? Wie wird das so, dass es nachher wirklich so ist, wie wir das wollten? Und das hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich die Stichsäge genommen habe und dann den ersten Schnitt in die Arbeitsplatte gesetzt habe. Und das hat mich an heute Morgen erinnert. Wir sind jetzt im zweiten Teil des Epheserbriefs. Im ersten Teil ging es im Kern um die gute Nachricht von Jesus Christus, um das Evangelium. Im zweiten Teil geht es jetzt um die Auswirkungen dessen, was diese gute Nachricht nach sich zieht. Und da im ganz praktischen Leben. Wir haben das erste, das ist so, ich hätte beinahe gesagt, so eine Grundsatzplanungsphase gegeben. Und jetzt setzen wir die Stichsäge an, hätte ich beinahe gesagt, aber jetzt wird es praktisch. Es geht darum, welche Auswirkungen das Evangelium hat. Und ich bin dankbar für die Klarheit, die Paulus hier in diesem Abschnitt hat, dass das Evangelium nicht nur ein privates Denkgebäude ist, ein theoretisches. Es geht vielmehr darum, bei dem, was das Evangelium bedeutet, dass es tief in meinem Alltag verwurzelt ist, dass es mein Leben bestimmt, dass es ein praktischer Teil meines Lebens wird, aber auch für uns als Gemeinde. Und ich finde das interessant, dass Paulus so anfängt. Man hätte jetzt hier auch im Epheserbrief sagen können, wenn Paulus anfängt, praktisch zu werden, dann geht es erstmal um mein privates Weiterkommen, so mein persönliches Herz, irgendwas so. Das Praktische bezieht sich zuerst auf Gemeinde. Das ist das, was für Paulus oben ansteht. Wie ich mein Glauben mit anderen zusammen lebe. Ich fand es interessant, einfach diese Betonung von Paulus zu sehen, nachdem er so viel Grundsätzliches gesagt hat, was auch mit mir und meinem praktischen Leben zu tun hat. Aber wenn es jetzt darum geht, das wirklich anzuwenden, ist sein erster Gedanke Gemeinde. Ich habe meinen ersten Gedanken heute genannt, beschenkt zur Einheit. Lest mit mir Epheser 4 ab Vers 1. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Paulus steigt hier jetzt in diese Verse ein und in den praktischen Teil, wie sich Gott das Christsein, das Miteinander von Christen vorgestellt hat. Paulus sagt, wir haben das jetzt alles überlegt, was sind die Auswirkungen? Christsein ist nicht nur eine Sache im Kopf, sondern praktisch. Hier steht, dass es um, und das betont Paulus zuerst, dass es um Einheit unter Christen geht, um das Gemeinsame, um das Miteinander. Diese Einheit hat ihre Grundlage und Paulus beschreibt das hier sehr deutlich. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Das ist das, was uns verbindet, was uns auch als Christusgemeinde verbindet. Ich weiß nicht, wie du das erlebst und das wird nach Corona wahrscheinlich noch viel deutlicher sein, weil du auch andere Leute in der Gemeinde kennenlernen kannst, weil dann wieder stärker Berührungspunkte da sind. Was für ein unterschiedlicher, ich hätte beinahe gesagt, ihr vergebt mir den Ausdruck, Haufen wir sind. Das, wie bunt die Vielfalt in Christusgemeinde ist. Unterschiedliche politische Ansichten, unterschiedliche Lebensauffassungen. Wir sind ein schillernder, bunter Haufen. Aber in einem sind wir uns einig. Der Glaube an Jesus Christus bringt uns zusammen. Der Glaube an Jesus macht uns zu einer Einheit. Wir als Gemeinde, und beim Christsein geht es nicht darum, dass wir alle einheitlich werden, dass wir uniform werden. Wir dürfen unsere Unterschiedlichkeit behalten, aber dies ist der eine Dreh- und Angelpunkt, in dem wir alle in die gleiche Richtung wollen, gleiche Überzeugung leben. Dieser Glaube an Jesus bestimmt mehr und mehr unser Verhalten. Paulus schreibt von Liebe und Freundlichkeit, von Geduld. Das ist das, was uns miteinander in unserer Einheit prägen soll. Einheit wird nur dadurch möglich, dass wir so miteinander umgehen. Paulus sagt, du hast das bei Jesus gesehen. Was hatte er für einen bunten Haufen? Und mit welchen Leuten ist er alles klargekommen? Und das Evangelium bedeutet, du folgst jetzt genau diesem Jesus. Du bist ihm hinterher. Deshalb schreibt Paulus in Vers 3, setzt alles an daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Gott selber ist derjenige, der uns verbindet in einer Art und Weise, die übernatürlich ist. Wie kann das funktionieren? Und wie ist das hier auch in Christusgemeinde? Wenn der Glaube an Jesus, und das ist der Schlüssel für alles, wenn ich unterscheide, was der Kern ist, was der Glaube an Jesus bedeutet und die Randfragen bei den Randfragen sein lasse. Ja, wir haben unterschiedliche politische Ansichten. Ja, wir haben vielleicht unterschiedliche Ansichten, was so die ganzen Corona-Fragen und der ganze Komplex da bedeutet. Wir haben vielleicht unterschiedliche Antworten auf, wie erzieht man seine Kinder richtig? Was bedeutet wirklich gesundes Essen? Was ist gute Musik? Aber das sind Randfragen. Das sind Fragen, die den Kern nicht betreffen. Und wenn das Randfragen bleiben kann und wenn Jesus der Kern ist, dann ist Einheit möglich, weil Jesus der Mittelpunkt ist und nicht diese Randfragen. Und wenn ich ihm folge, dann kann Frieden zwischen uns sein, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. Dann kann Einheit zwischen uns sein, Freundlichkeit, Liebe. Ich hoffe, dass es etwas ist oder die Herausforderung von Jesus ist das, dass Jesus uns sagt, das soll euer Zeichen sein. Das soll euch kennzeichnen in der Beziehung untereinander, dass ich der Kern bin und ich eure Beziehung präge und dass das zur Einheit führt. Paulus geht da einen nächsten Schritt. Wie sieht das weiter praktisch aus? Wir sind nämlich Beschenkte auch in dem, dass wir miteinander in unserer Unterschiedlichkeit unterwegs sind, nämlich in unterschiedlichen Begabungen. Lest weiter mit mir Epheser 4, ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, auferbaut wird. Ich will am Anfang etwas sagen zu diesen vielleicht merkwürdigen Versen, Vers 8 bis 10. Das klingt, ich habe längere Zeit darüber nachgedacht, das klingt erstmal ein bisschen komisch. Und ihr in den kleinen Gruppen seid, vielleicht ist das eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Um sie zu verstehen, muss man wissen, dass die Christen damals, genauso wie wir oft auch heute, in den Gottesdiensten Psalmen vorgelesen oder gesungen haben. Diese Aussagen in diesen Versen, in Vers 8 bis 10, beziehen sich auf einen Psalm, nämlich Psalm 68. Und das Besondere bei Psalmen sind, dass es eben Lieder sind, poetische Texte. Und poetische Texte gebrauchen oft Bilder und Vergleiche, die auch unterschiedliche Deutungen zulassen. Und ich will dich nicht verwirren und ich will auch nicht mit vagen Aussagen zu diesen Versen kommen. Und deshalb will ich dabei bleiben, was ich in diesen Versen verstehe. Und ich will nicht tun, als ob ich diese Verse komplett durchschauen würde. Was ich verstehe, was Paulus hier sagt, ist dieses. Jesus ist der, der vom Himmel auf die Erde heruntergestiegen ist. Er ist gekommen, um dann am Kreuz zu sterben, um wieder aufzuerstehen und wieder zum Vater in den Himmel zu fahren. Wir waren vorher Gefangene der Sünde, aber jetzt ist Jesus der, der uns beschenkt. Und das ist das Thema dieser Verse, die Paulus hier schreibt. Seine Kernbehauptung ist, wenn du Christ geworden bist, hat Gott dich mit einer Begabung beschenkt. Das ist sein Geschenk, du bist sein Geschenk an die Gemeinde. Deine Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat, hat er dir gegeben, um die Gemeinde damit zu bereichern. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat Gott dir mindestens eine Fähigkeit gegeben, die du in der Gemeinde einsetzen sollst. Ich weiß nicht, wie das für dich wirkt hier, was Paulus sagt. Es kann ein bisschen ärgerlich sein oder provozierend, was er hier sagt. Aber ich möchte, dass das hier an dieser Stelle deutlich wird. Ich könnte ja auch sagen, schön, dass ich so eine Begabung habe. Toll, dass ich sie für mich und meine Ziele einsetzen kann. Paulus Perspektive ist an dieser Stelle völlig anders. Das, was er hier betont, ist, das sind nicht Sachen, die dir dann gehören und wo du dich darüber freuen kannst für dich selber und sowas, sondern dieses Geschenk, was du von Gott bekommst, hat er dir gegeben, um anderen zu dienen. Das sind die Begabungen, das ist das Ziel dieser Begabung, dass ich das weitergebe. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle diesen Unterschied zu haben, auch in Relation zu dem, was das dann für mich bedeutet. Wenn ich begabt bin, wenn ich an bestimmten Stellen etwas gut kann, dann ist das nicht etwas, was ich an sich, worauf ich mir irgendwas einbilden könnte, so in der Art von, hier, schau mal, ich und so. Mein Wert kommt nicht aus meiner Begabung, aus dem, was ich gut kann. Ich will das mal ganz praktisch machen. In dem Sinne, ich bin kein Prediger. Ich bin Christ und predige, weil Gott mir da etwas geschenkt hat, was ich für ihn einsetzen kann. Wenn ich ab morgen nicht mehr predigen würde, dann hätte ich an dieser Stelle kein Problem, weil davon hängt mein Wert nicht ab. Davon hängt meine Bedeutung nicht ab. Ich bilde mir darauf nichts ein, weil es ein Geschenk ist, was Gott mir gegeben hat für andere. Wenn Gott morgen einen anderen Platz für mich hat mit meiner Begabung, dass ich nicht mehr hier vorne stehe, sondern ganz unscheinbar irgendwo anders, ist das völlig in Ordnung, weil es geht darum, dass ich mit meiner Begabung Gott die Ehre gebe, dadurch, dass ich anderen Gutes tue. Und das muss nicht hier vorne sein. Paulus macht hier Beispiele für Begabungen, die Gott geben kann. Ich will, dass du das richtig einordnen kannst. Paulus sagt nicht hier, diese 5 Begabungen, die ich jetzt hier erwähne, sind eine komplette Liste und dann ist sie abgeschlossen und es gibt nichts anderes. So ist es nicht. Sondern sie sind Beispiele dafür, womit Gott Leute begaben kann. Paulus schreibt, wenn du das Neue Testament liest, an anderen Stellen schreibt er von ganz anderen Begabungen. Von daher, diese sind Beispiele. Damit du einen kurzen Eindruck hast, was er da meint. Wenn er von Aposteln redet, dann sind das Leute, die gerne was Neues starten. Leute, die eine Begabung bekommen haben, eine Situation zu verstehen und etwas Neues anzufangen, da wo es etwas Neues braucht. Paulus ist einer, der so eine Apostelbegabung von Gott bekommen hat. Er ist rumgezogen, hat immer wieder neue Gemeinde gestartet. Das ist das, was er kann. Er hat dann versucht, die große Schau zu behalten, an unterschiedlichen Stellen. Strategisch ist er vorgegangen, hat sich dann auch immer wieder um das große Ganze gekümmert, indem er solche Briefe geschrieben hat, hier wie den Epheserbrief. Gemeinde braucht solche Leute, die neue Dinge anfangen. Propheten. Das sind Menschen, die eine tiefe Einsicht darüber haben, was Glauben an Jesus bedeutet. Propheten, um an dieser Stelle ein Missverständnis anzusprechen. Manchmal treffe ich Leute, die denken, Propheten bedeutet nur, dass Leute in die Zukunft schauen können oder dass Leute irgendwas in Menschen sehen, was sie besonders nochmal bestätigen oder was auch immer. Im Kern bedeutet Prophet, dass ich das weitergebe, was Gott mir gesagt hat, was Gott mir gegeben hat. Was im Kern, das, was jetzt gerade passiert, ist im Kern prophetisch. Gott hat mir was deutlich gemacht und ich gebe es euch weiter. Das bedeutet prophetisch weitergeben. Diese prophetische Gabe ist nicht eine Spekulation oder irgendwas, sondern diese Leute können in einer besonderen Art und Weise sagen, Gott hat zu mir geredet durch sein Wort, durch was auch immer, und deshalb kann ich sagen, so spricht Gott, so spricht der Herr. Evangelisten haben eine besondere Art, eine besondere Begabung, anderen gut das Evangelium von Jesus Christus zu erklären. Unsere gemeinsame Aufgabe ist, Zeugen von Jesus zu sein, das, was wir erlebt haben, anderen weiterzugeben. Aber es gibt Leute, die besonders begabt sind, das gut in einer guten Art und Weise, in einer verständlichen Art und Weise weiterzugeben, deren besonderen Leidenschaft das auch ist. Das sind Evangelisten. Hirten. Hirten sind Menschen, die sich um die Not von anderen Menschen kümmern können. Heute würden wir sagen, sie haben die Begabung der Seelsorge oder der Diakonie. Leuten weiterhelfen, die Not von anderen zu sehen. Lehrer. Lehrer sind Leute, die Gabe haben, sich tief in die Bibel, in Gottes Wort einzugraben. Es gelingt ihnen auch, schwierige Zusammenhänge so für andere rüberzubringen, dass das nachvollziehbar ist, dass das verständlich ist. Paulus bringt hier diese 5 Beispiele von Begabung. Vielleicht ist deine Begabung an dieser Stelle eine völlig andere. Und es gibt vielfältige Begabungen an dieser Stelle. Vielleicht ist das für dich gerade so, dass du deine Begabung am Ausprobieren bist. Gemeinde ist ein Ort, wo du deine Begabung ausprobieren kannst, wo du mit Leuten im Gespräch bist. Kannst du das auch so sehen, dass das etwas ist, wo Gott mir Fähigkeiten geschenkt hat? Oder vielleicht bist du dir auch da gar nicht so sicher, was deine Begabung, was Gott dir da gegeben hat. Auch da ist Gemeinde ist der Ort, das einfach offen anzusprechen. Also rede mit deinem Kleingruppenleiter, rede mit Leuten, wo du denkst, die können mir da vielleicht weiterhelfen, eine Idee zu bekommen. Was sicher ist an dieser Stelle, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hat mindestens eine besondere Begabung von Gott bekommen. Um das nochmal hier zu zitieren, wie Paulus das schreibt, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Deshalb ist meine Frage an dich an dieser Stelle, worin hat Gott dich begabt? Lass mich das nochmal ein bisschen spitzer sagen. Die Frage ist nicht, welche Begabung du toll findest. Ich sag dir, ich mache mal ein Beispiel. Ich für mich finde die Begabung, gut mit Kindern umzugehen, finde ich eine tolle Begabung. Kindergottesdienst zu machen ist eine Begabung, die für mich, wo mir klar ist, welche eine große Bedeutung diese Begabung hat. Und ich bewundere die Leute sehr, die das gut können. Weißt du, dass über 80% der Menschen, die sich entscheiden, Christen zu werden, das in einem Alter unter 20 Jahren tun? Wesentliche Eindrücke, geistliche Prägung für den Rest des Lebens werden in diesem Alter, in diesem jungen Alter verankert. Wie Gemeinde wahrgenommen wird, das wird ganz stark in diesen Jahren geprägt. Deshalb dieses Zusammensein, dieses Unterwegssein, dieses Geistliche mit Kindern ist eine extrem wichtige Begabung für Gemeinde. Aber so toll ich sie auch finde, ich glaube, ich bin da nur ganz begrenzt begabt. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass du dich vergleichst mit anderen und denkst, ah, das finde ich aber schöner oder ich finde das nicht so gut, dass ich jetzt gerade hier diese Begabung habe. Es geht nicht um mich an dieser Stelle, sondern es geht schlicht darum, was trage ich, was kann ich dazu beitragen, dass Gott zum Zug kommt. Hier steht das in Vers 16, der Leib von Christus soll auferbaut werden. Das ist das Ziel der Geschichte. Und lass mich an dieser Stelle etwas in Klammern sagen. Für mich ist dieses gemeinsam beteiligt sein an Gemeinde ein starkes Argument für Christusgemeinde an unterschiedlichen Standorten. Wir haben uns vor einigen Jahren dafür entschieden, nicht alle Leute einzuladen, an einem Ort zu kommen, immer größer zu werden als Gemeinde, sondern wir haben uns absichtlich entschieden, dass es unterschiedliche Standorte gibt, dass dort jeder, der mit Jesus unterwegs ist, auch nicht nur seine Gabe geschenkt bekommt, sondern sie auch einbringen kann. Die Gefahr ist, wenn wir weiter wachsen und wenn wir danach vorgehen würden, alle an einen Ort zu holen, ist, dass es ein paar Experten gibt, ein paar Spezialisten in unterschiedlicher Hinsicht und dass sie dann das Ganze mit Gemeinde wuppen und das an alle anderen zugucken würden. So habe ich aber, oder so beschreibt Paulus Gemeinde hier nicht, sondern jeder ist ein Stück beteiligt, jeder bringt seine Gabe ein und das muss auch vom System, vom Gemeindekonzept her möglich sein. Das ist etwas, was mir für Standorte sehr deutlich ist. Ist das herausfordernd? Ist das auch manchmal unbequem, weil ich eben mich nicht in die fünfte Reihe setzen kann und das alles so genießen kann, sondern dass ich auch zwischendurch herausgefordert bin, selber dabei zu sein? Ja, ist es bestimmt. Kostet das Zeit und Energie? Auf jeden Fall. Aber ich sag dir, das ist kein Christusgemeindekonzept, das ist Gottes Idee von Gemeinde, dass Gemeinde eine Aktion ist, an der alle und jeder mit seiner Begabung beteiligt ist. Wenn du heute denkst, Christusgemeinde ist deine Gemeinde, kann ich dir nur sagen, mach mit, steig ein, trag deinen Teil dazu bei, dass Gemeinde so gemeinsam unterwegs ist. Für manche, damit du einen Eindruck hast, für manche bedeutet das, und ich bin so dankbar dafür, dass sie das tun, regelmäßig für Gemeinde zu beten. Für manche andere bedeutet das, die Gemeinde von den Räumlichkeiten her in Schuss zu halten. Manche bringen sich ein, indem sie privat sich um Menschen hier in der Gemeinde kümmern, ihre Not sehen, ganz praktisch unterstützen. Manche leiten eine Gruppe. Und lass mich das ziemlich direkt sagen, was nicht geht, ist, dass du als Christ am Bau der Gemeinde Gottes nicht beteiligt bist. Das geht nicht. Christen sind an sich grundsätzlich keine Zuschauer. Christen sind keine Zuschauer, Christen sind Mitmacher. Mein letzter Gedanke. Beschenkt, damit wir Jesus ähnlicher werden. Lies mit mir weiter Epheser 4 ab Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit der Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich will euch aufmerksam machen auf den Zusammenhang dieser Verse, weil ich glaube, es scheint mir wichtig. Paulus sagt hier, das soll dazu führen. Also er stellt die Verbindung her zwischen dem Begabten und dass ich praktisch mich einbringe und all diese Dinge. Das Ergebnis von all dem soll sein, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass unser Glaube tiefer verwurzelt wird. Ich will, dass dir das bewusst ist, dass Paulus einen Zusammenhang sieht zwischen sich und seine Begabung einbringen, mich, dass ich praktisch Teil der Gemeinde bin und mitdiene und geistlichem Wachstum. Und lass mich an dieser Stelle mit einem Missverständnis aufräumen. Mancher denkt, Christusgemeinde, schön, dass ich eine Gemeinde gefunden habe. Die Gemeinde, ihr seid verantwortlich dafür, dass ich geistlich wachse. Ich setze mich in die Reihe und schaut mal, dass ich irgendwie vorwärts komme. Paulus sagt hier, so funktioniert hier geistliches Wachstum überhaupt nicht. Paulus sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen sich einbringen, mit aktiv dabei sein und einem mündigen, eigenständigen, reifen Glauben. Jesus ähnlicher werden, dadurch, dass ich Teil davon bin, dass ich aktiv bleibe. Und das passiert, wenn wir genau das tun, was er getan hat, Jesus getan hat, nämlich dabei sein, aktiv sein. Er ist das Vorbild. Nochmal, wir sind an dieser Stelle als Gemeinde unterschiedlich. Jeder Standort, jeder Gottesdienst hat seine eigene Prägung, seine eigene Note. Wie viel unterschiedliche Meinungen hier zusammen sind, ich sage das nochmal so, dass wir als Gemeinde, als Christusgemeinde über die Corona-Zeit unsere Einheit bewahrt haben und nicht durch unterschiedliche Meinungen auseinandergelaufen sind, das ist für mich ein großes Geschenk. Dass wir, wie hier steht, dass Christus der Kopf ist und wir sind der Körper und durch unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Menschen werden wir wie Körperteile zusammengehalten. Nicht, weil wir alle gleich sind, sondern der Körper braucht diese Unterschiedlichkeit. Zum Schluss ein paar sehr direkte Fragen. Wo förderst du die Einheit von Christusgemeinde? Wo förderst du die Einheit von Christusgemeinde? Durch dein Verhalten, durch dein Einbringen. Wo hat Gott dich begabt? Und wo bringst du dich ein, damit du in deiner Beziehung zu Gott weiter wächst? Wenn du an dieser Stelle Fragen hast oder du kommst an dieser Stelle nicht weiter, dann hoffe ich, dass du nicht passiv, dass dieser Gottesdienst wirklich einen Unterschied macht. Und gerade in Corona-Zeit gerade ist das ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, dass ich dich ermutigen kann, wirklich Kontakt aufzunehmen. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail, wieder diese berüchtigte info@christus-gemeinde.info E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer oder was es auch immer ist. Lass es nicht einfach dabei, sondern mein Wunsch, meine Hoffnung ist mit diesem Text, dass Jesus in dir sichtbarer wird, dadurch, dass du dich mit deinen Begabungen einbringst und dass das dazu führt, dass Gottes Gemeinde weiter wächst. Wenn du noch nicht genau weißt, wo ist denn meine Begabung, melde dich. Lass uns darüber ins Gespräch kommen. Ich sage das mal so, auch wenn du uns nicht aus Bremen oder aus Hesel zuschaust, dann würde ich dir gerne helfen, an dieser Stelle in Gemeinde, dich in Gemeinde einzubringen, damit das passiert, was Paulus zum Schluss schreibt. So wächst der Leib heran, so wächst Gemeinde, die Leute Gottes, so wachsen sie heran und wird durch die Liebe auferbaut. Was für ein starkes Ziel. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten weiter sehen können. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe auferbaut. Soweit.